Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sets sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg.
Hallo und herzlich willkommen zur Münzgasse 36. Es ist wieder soweit, wir brauchen neuen tiefen Input. Ich muss mich ausleben, ich muss meine Themen immer tiefer ausbreiten. Das wird in der Münzgasse gemacht und heute wird es um das Thema gehen, Bitcoin und Polizei. Wir hatten schon mal so eine Folge. Ich hatte ein dringendes Bedürfnis, das erneut zu machen, weil ich habe viele neue Kollegen kennengelernt im Bitcoin-Space und Altbekannte kommen heute auch wieder zu Wort und deswegen fangen wir direkt erstmal an mit einer kleinen Begrüßungsrunde. Einmal ist Leo wieder zu Gast.
Hallo zusammen.
Genau, Leo ist schon bekannt aus der letzten Münzgasse. Hört da gern rein, ist drunter verlinkt. Dominik ist auch wieder zu Gast, auch als Bitcoin-Gamer 21 bekannt im Bitcoin-Space.
Hallo, servus aus Bayern.
Genau, wer dann auch genauer wissen will, wer wo was da betrifft, hört gern die andere Münzgasse. Und ich habe noch zwei weitere Kollegen kennengelernt die letzte Zeit, beziehungsweise kenne ich schon ein bisschen länger. Das ist einmal noch der Caddy. Hallo Caddy.
Servus.
Ja, Caddy, möchtest du kurz was zu dir erzählen oder belassen wir es einfach bei Caddy?
Nö, können wir machen. Ja, der Caddy hier. Ich arbeite seit 2009 bei der Bundespolizei in St. Augustin und ich würde mal beruflich, würde ich es dabei belassen. Ganz kurz noch zu meiner Bitcoin-Background. 2018 habe ich angefangen, mich mit dem Umweg über Krypto, mich mit Bitcoin zu beschäftigen und bin dann Ende 2019 ins Rabbit Hole gefallen und da auch Vollblut Bitcoiner mittlerweile und ja, bin da auch sehr gut dabei. Organisiere inzwischen oder mittlerweile gerade den Bitcoin-Block in Köln und habe diverse Projekte privater Natur neben der Arbeit. Das in aller Kürze.
Ja, vielen Dank. Und als letztes möchte ich ganz recht herzlich den Mavi begrüßen. Den habe ich auch die letzten paar Monate kennengelernt. Und der Weg, wir sind zusammengekommen irgendwie, haben uns getroffen über irgendwelche Wege. War sehr spannend, war sehr lustig. Mavi, stell dich mal vor.
Ich bin der Mavi, auch seit circa einem Jahrzehnt bei dem Haufen dabei. Dienstlich würde ich es jetzt eher mal klein halten, aber zu mir, was Bitcoin angeht, bin auch den klassischen Weg gegangen, ein bisschen angehuckt worden über Shitcoin-Investments und dann damit beschäftigt, was macht man da eigentlich? Das war so um 2021 rum und seitdem ja, Arbeit, Freizeit, Schlafen, gibt es eigentlich größtenteils noch dieses Thema, aber mittlerweile wird es auch schon wieder ein bisschen reduzierter und man kann sich wieder normalen Dingen auch hin und wieder widmen, aber es bleibt ein Riesenthema, dass man einfach nicht abschließend behandeln und lernen kann.
Ja, genau. Wo und in welchen Bereichen wir arbeiten, ich finde, das sollte auch nicht, also das tut ja nicht zur Sache. Ich kann euch nur versichern, Fakt ist, das kann ich bestätigen durch unterschiedlichste Kanäle, alle, die heute hier an dem Podcast teilnehmen, sind tatsächlich ausgebildete Polizisten und arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen deutschlandweit im Polizeidienst. Ich auch, aber wo ich arbeite, habe ich ja bisher auch noch nicht verraten. Von daher ist es, glaube ich, auch gut und richtig so. Warum starten wir heute die Folge? Ich wollte für mich einfach nochmal so ein Feedback aus der Breite der Bevölkerung holen, weil ich finde immer, die Polizei, das habe ich auch schon häufig gesagt, ist so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und dadurch, dass wir jetzt immer mehr werden, das merkt man auch in den Gruppen, finde ich spannend, die Blickwinkel einzufangen und über aktuelle Themen zu sprechen. Aber damit das auch alles gut funktioniert, brauche ich von irgendjemandem die Blockzeit. Hat die jemand für mich?
Da würde ich mich auch freuen. Die aktuelle Blockzeit auf meiner Note ist 840686. Mit dem Hash nach den Nullen fängt er an mit 32AB7.
Aha, ja, das muss, warte, ich gucke noch kurz nach. So, warte, warte, warte. Zack, zack. Ja, passt. So, also ihr merkt, Maybe ist tief drin im Thema, und wir starten direkt durch. Wie gesagt, ihr hebt die Hand. Einfach alle Fragen, die mich so in letzter Zeit beschäftigt haben. Es soll ja rund um das Thema Bitcoin und Polizei gehen und was euch so ein bisschen bei Bitcoin beschäftigt. Wie ist der aktuelle Stand bei euch in eurem Arbeitsumfeld, was das Thema Bitcoin angeht? Wer möchte? Leo.
Also ich habe da im weiteren Sinne immer wieder so den Eindruck, dass es leider als was Kriminelles oberflächlich wahrgenommen wird, wenn es in Verbindung gebracht wird mit Betrugsfällen. Das finde ich sehr, sehr schade. Und Kollegen, die sich dann damit beschäftigen und in dem Bereich ermitteln, die sehen vielleicht nicht, was bei Bitcoin an Themenbereichen noch so dabei ist. Und auf der anderen Seite gibt es hochprofessionell durchgezogene Betrugsfälle, wo Leute dann ihre Lebensersparnisse verlieren und Bitcoin dann auch eine Rolle dabei spielen kann. Und das ist, ja, wie gesagt, sehr schade, dass es dann über die Schiene so ein bisschen verbrannt ist, vielleicht auch bei vielen Kollegen. Man muss irgendwie damit arbeiten und in dem Bereich ermitteln. Und es gibt auch Kollegen, die da sicherlich wahnsinnig viel Expertise haben. Und auf der anderen Seite möchte man ja irgendwie schon auch erklären, was bei Bitcoin alles noch so für spannende Bereiche sind. Und das ist dann, ist meine persönliche Erfahrung, sehr schwierig, da Kollegen für Bitcoin zu begeistern, wenn es dann um solche Fälle schon geht.
Okay, wie sieht es bei euch aus? Maybe, wie ist es bei dir?
Unterschiedlich. Also ich habe jetzt auch in den letzten Jahren seitdem mehrere Stellen durchlaufen und tatsächlich auch die Wahrnehmungen dort unterschiedlich erlebt. Könnte natürlich entweder an der zeitlichen Komponente liegen über die letzten Jahre oder halt auch über die Tätigkeiten. Aber man muss sagen, so vor allem jetzt zum Beispiel aus dem Betrugsbereich, da sind, glaube ich, auch eher die persönlich geprägten Meinungen eher negativ, könnte aber auch wieder am Altersdurchschnitt teilweise liegen von den Kollegen. Und jetzt aktuell im Cyberbereich, wir haben schon uns bei uns auch einige Leute, die sich mit dem Thema ein bisschen leicht privat auseinandergesetzt haben und auch, sage ich mal, ein leichtes Verständnis oder mittleres Verständnis für die Sache haben. Also so gesehen Tendenz steigend, würde ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Ablehnungsrate, die ich anfangs wahrgenommen habe, abgenommen hat. Aber das kann natürlich auch an meiner jetzigen Verwendungstätigkeit liegen.
Okay, machen wir erstmal Dominik.
Ja, also bei mir ist es im Endeffekt so, ich habe die letzten Jahre war ich auch hauptsächlich im Bereich Cyberermittlungen tätig und habe da eben auch schon auch einige Fälle mitbekommen, wo halt eben jemand auf irgendeinen Anlagebetrug reingefallen ist. Im Endeffekt, was die Kollegen hauptsächlich angeht, muss ich sagen, also das Interesse ist, ich würde sagen, je nach Tätigkeitsbereich wahrscheinlich unterschiedlich. Aber in meinem Bereich, wo eigentlich schon eher die Spezialisten sitzen, was sich jetzt quasi Kryptowährungen angeht, die kennen sich schon aus mit der Thematik, aber ich glaube, es gibt auch da leider keinen, der sich damit beschäftigt hat, was Bitcoin eigentlich auch noch mehr ist, außer quasi ein Investitionsobjekt oder eine Aufgabe, eine Tätigkeit.
Ja, Caddy, jetzt du?
Jo, jetzt ich. Ja, im Prinzip, sage ich mal, beruflich habe ich jetzt keine Berührungspunkte zu Bitcoin. Und dementsprechend ist auch das Interesse von den Kollegen relativ überschaubar und bin privater Natur. Und da muss ich tatsächlich sagen, also ich bin in meiner Dienststelle mit grob 500, 600 Leuten, bin ich der einzige Bitcoiner. Und die einzigen, die dann auch mal Bitcoin besitzen, das sind jetzt, ich sag mal, vielleicht ein knappes Dutzend, die durch mich dann mal angefangen haben, sich mit Bitcoin zu beschäftigen in Bezug auf Bitcoin kaufen. Aber dann haben sie vielleicht mal eine Folge Michael Saylor gehört oder so, aber darüber hinaus war es dann eigentlich, habe ich bis jetzt noch nicht den Sprung geschafft, dass sich die Leute mal mehr damit beschäftigen und mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
Sehr gut, ihr habt jetzt schon angesprochen, dass dieses kriminelle Thema, weil einige Kollegen natürlich über das Thema am ehesten Bezug haben, Ist denn Bitcoin nur für Kriminelle, was ihr auch, sage ich mal, aus euren Dienstalltag wahrnehmen könnt? Also vielleicht, wer schon mal in Tätigkeitsbereichen gearbeitet hat, wo man vielleicht mit Betrugsfällen zu tun hatte oder ja auch mit Kryptowährungen. Was würdet ihr sagen? Wie hoch ist die ja, Anzahl der Betrugsdelikte, die tatsächlich in dem Sinne, wie wir es halt auch verstehen, mit Bitcoin durchgeführt werden und wie viele andere Betrugsfälle gibt es? Könnt ihr das ungefähr sagen? Also Dominik, du bist ja da in dem Bereich tätig.
Ja, also im Endeffekt, da muss man eigentlich ganz, ganz klar dazu sagen, dass quasi die Kriminellen, die nehmen halt die Währung, die halt am weitesten bekannt ist, weil diejenigen, die natürlich auch dann auf die Straftaten reinfallen, die kennen sich in der Regel ja wenig bis gar nicht aus mit Kryptowährungen. Und wenn man jetzt zu so denen sagt, kauf Dash oder kauf Litecoin, und dann sagt die, was ist das überhaupt? Ich kenne nur Bitcoin. Und dann sagt die, ja, Bitcoin geht auch. Und dann nehmen es halt in der Regel Bitcoin her. Also, wenn man jetzt sagt, okay, Betrugsstraftaten, wo es andere Betrugsgeschichten geht, da wird, glaube ich, Bitcoin in, ich würde schon sagen, fast 90% der Fälle hergenommen, 90, 95% der Fälle. Was die Anlagebetrugssachen angeht, weil es halt einfach das am weitesten verbreitetste ist. Und ja, so würde ich es auch dabei belassen eigentlich.
Ja, Mavi oder Mavi besser gesagt.
Ich glaube, das ist wirklich sehr stark Delikts- und Täterbereichsabhängig. Also ich habe das Gefühl, dass sehr viele der organisierten Täterstrukturen mittlerweile eigentlich lieber in Stablecoins arbeiten. Also vor allem Tether auf verschiedensten Blockchains benutzen, eigentlich eher auf Tron. Liegt vielleicht auch einfach an der Volatilität, die man umgehen möchte. Und weil man natürlich nicht quasi sich in dieser Währung befindet, weil man, sag ich mal, Bitcoin als Revolution begreift, sondern quasi das einfach die neue Art des von mir aus Anlagebetrugs ist. Also in meiner Zeit mit, sag ich mal, Cybertrading-Anlagebetrugsgeschichten war Bitcoin eigentlich eher die Seltenheit. Also ich hatte vielleicht 15 bis 20% der Fälle da drin und wenn dann eigentlich auch nur als Einstieg, um danach wiederum in Tether zu wechseln. Also ich meine, die Gruppierungen haben natürlich irgendwo Ausgaben, Mitarbeiter, sonstiges und agieren dort eigentlich eher auch wie wirtschaftliche Unternehmen. Aber das ist, wie gesagt, je nach Deliktsbereich eigentlich zu beurteilen. Ich denke mal auch, dass im Drogenbereich zum Beispiel Leute, die da ein bisschen alteingesessen auf irgendwelchen Darknet-Marktplätzen sind, damit vertrauter sind. Wenn man jetzt irgendwelche Phishing-Betrugsgeschichte haben, dann haben die wieder andere Konzepte dahinter. Und so geht es von Delikt zu unterschiedlichen Maschen, muss man schon sagen. Aber sage ich mal, die Kriminellen, die sich in Bitcoin starten und auch bleiben und ihre Werte darin halten, habe ich bisher nur im Bereich der Underground Economy gesehen.
Seht ihr das Thema Bitcoin bezüglich Kriminalität die nächsten Jahre? Denkt ihr, dass das, sage ich mal, auf Staatsseite und aus euren Behörden heraus eher negativ belastet werden wird? Oder denkt ihr, dass sich das eher positiv gestalten wird? Leo, wie ist da deine Sicht?
Also ich glaube, dass einhergehend mit einer stärkeren Bitcoin-Adaption auch dazugehört, dass es dann entsprechend in dem Bereich mehr benutzt wird. Und es ist wahrscheinlich schwierig, das so jetzt in Zahlen dann so zu erfassen. Wahrscheinlich wird es statistisch erfasst, wenn Bitcoin irgendwo genutzt wird, sodass man in der Rückschau in der Kriminalstatistik das auch sehen könnte. Ich habe bisher den Eindruck, dass gerade wenn in dem Bereich so ermittelt wird, dass relativ sachlich nüchtern so hingenommen wird, dass Bitcoin da nun mal genutzt wird, genauso wie das Internet an sich genutzt wird oder auch die künstliche Intelligenz genutzt wird, um damit vielleicht irgendwas Kriminelles zu tun. Und ich sehe absolut noch keine Tendenzen oder Probleme in der Hinsicht, dass wir da auf so ein Verbot an sich von Bitcoin hinsteuern, was auch von Seiten der Polizei in irgendeiner Form durchgesetzt werden müsste. Aber ich vermute schon, dass wir uns gerade was so Finanzermittlungen betrifft, da in der Polizei mehr aufstellen müssen, so dass man in bestimmten Bereichen überhaupt noch ermitteln kann, weil das dann natürlich auch technisch sehr anspruchsvoll ist, da Schritt zu halten. Gerade bei Betrugsdelikten kann es sehr komplex auch werden. Das sind ja teilweise auch Psychotricks, die da angewandt werden, oder man ist mit einem Bein im Bereich der Cyberkriminalität, sodass die technischen Anforderungen dann auch sehr hoch sind. Ist wirklich schwierig zu sagen, so ehrlich gesagt, aber wir kommen aus der Nummer nicht raus und ich glaube, dass auch die Polizei im breiteren Umfeld so da mehr Wissen sich aneignen sollte, weil man sonst auch gegenüber den Opfern von solchen Delikten irgendwann dann keine Antworten mehr liefern kann und da denkbar schlecht aufgestellt wäre, wenn man dann als Polizist schulterzuckend sagt, nee, von Bitcoin habe ich noch nie gehört. Und ja, das da wird man schon Schritt halten müssen irgendwo.
Denkt ihr, dass die Strafverfolgung zielführend ist oder dass ein Stück weit die Prävention über gute Informationen, über gute Aufklärung ein besseres Mittel wäre, um, sage ich mal, eine stabile, sich selbst schützende Bevölkerung zu haben?
Ja, also da würde ich gerade noch direkt weitermachen. Ich glaube, dass uns das tatsächlich davor schützen kann, denn wenn man sich mit Bitcoin viel beschäftigt, dann geht damit einher, dass man auch sehr eigenverantwortlich handelt und lernt, damit umzugehen. Und ein eigenverantwortlicher Umgang mit seinem eigenen Geld oder sei es dann nur der Bitcoin-Bestand, macht einen vielleicht auch ein Stück weit resistenter gegen Betrugsmaschen, sodass man da schneller aufhorcht, wenn einem da irgendwie was komisch vorkommt. Don't trust, verify ist ja auch so ein Motto unter Bitcoinern. Und auch das führt vielleicht schon dazu, dass da dann weniger möglich ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig, dieses Maß an Aufklärung so an die breite Bevölkerung zu bringen, weil man den Leuten dann natürlich auch den Zahn ziehen muss, dass Bitcoin an sich nichts Kriminelles ist, sondern dass es nur eben auch von Kriminellen benutzt werden kann. Und ja, das ist dann so diese Schiene Prävention und Opferschutz. Ich denke, dass dann vielleicht der ein oder andere nicht seine Lebensersparnisse verliert und einfach dann da weniger Schaden entsteht.
Ja, maybe, du hattest auch noch.
Ja, es muss man auch wieder, denke ich, differenziert betrachten, je nach Richtung. Also klar, bei Betrugsgeschichten ist, glaube ich, die Strafverfolgung das ineffektivste Mittel. Also die Gelder sind weg im Regelfall und sind auch nie wieder zu kriegen, egal was irgendwie manche Anwälte versprechen. Die Chancen sind schwindend gering, irgendwo hinzukommen. Und das, was ich vorhin meinte, das liegt daran, dass halt internationale Täter Banden dahinter stecken, dass das alles organisierte Kriminalität aus dem Ausland ist, wo man sehr, sehr schwere Karten hat. Also wir haben zwar gute Erfolge, aber die sind natürlich abhängig von den Ländern und von den ermittelnden Beamten. Und da ist natürlich das, wenn man präventiv tätiger werden würde, ich glaube, das Mittel der Wahl. Das funktioniert aber jetzt eher in diesem, sage ich mal, Betrugsvermögensdelikten. Wenn man jetzt wieder in andere Bereiche reingeht, dann kommt es halt auch einfach auf die Kriminalität an. Es ist Geld, ja, und wird von manchen Tätern ganz aktiv als wirtschaftlich Geld genutzt. Ja, und sei es irgendwo ein Kinderpornografie-Konsument, der Sachen bezieht und kauft. Oder da kann man jetzt auch dazu stehen, wie man möchte, irgendwo Handel von Waffen im Internet oder irgendwo Rauschgift. Das kann man jetzt alles nicht über einen Kamm scheren. Also, aber Prävention bei Betrugsdelikten wäre, glaube ich, wirklich das Einzige, was irgendwas voranbringen könnte.
Dominik, wie ist da deine Meinung?
Ja, also im Endeffekt, ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Aber das Problem ist halt, was ich halt gesehen hatte, wie gesagt, ich war mindestens 5, 6 Jahre lang im Betrugsbereich quasi bei der Ermittlung aktiv. Und ist es leider halt auch so, dass halt die Fälle, was quasi Betrugschaft am Internet angeht, die steigen halt eher, als dass sie fallen, weil das halt immer mehr das Mittel der Wahl ist, auch für die ganzen Tätergruppierungen, die halt oftmals, wie Maybe schon gesagt hat, größtenteils aus dem Ausland agieren und organisiert quasi tätig sind. Und der Einzelfall für sich quasi eigentlich nicht jetzt die erfolgsversprechenden Ermittlungsaussichten halt quasi so darstellt. Und da sehe ich es aber auch so, dass Bitcoin im Endeffekt, dass die Aufklärung verdammt wichtig ist, aber nur Prävention man wird quasi nicht alle schützen können, möchte ich da noch sagen.
Ja, ich habe noch eine etwas kritische Spitze Frage und die geht an Caddy. Passt Prävention von Seiten des Staates zur Aufklärung von Bitcoin überhaupt mit den Gedanken von Bitcoin zusammen? Oder ist es nicht so aus unserem Wissen heraus auch ein Stück weit so, dass Bitcoin eine Verteidigung gegen das Geldmonopol des Staates ist? Wenn Caddy nicht kann.
Wiederhole noch mal kurz die Frage, bitte.
Ja. Wie stellt es sich für dich dar? Passt die Prävention, also die Aufklärung zu den fundamentalen Fakten zu Bitcoin, aus polizeilicher oder staatlicher Sicht überhaupt zusammen mit dem, was Bitcoin eigentlich ist? Weil Bitcoin ist ja ein Stück weit, wenn man es lang durchdenkt, eine Verteidigung gegen das, sag ich mal, Geldmonopol des Staates. Also wenn der Staat ausufernde Geldpolitik betreibt, dann hat man mit Bitcoin ein Stück weit einen Schutz. Widerspricht sich das nicht ein Stück weit?
Ich denke mal, es widerspricht sich nicht, weil wir sind ja als erstes, sind wir alle ja Individuen, Bürger in Deutschland. Und es geht ja, sag ich mal, grundsätzlich hat jeder in der Ausbildung gelernt, Prävention vor Repression. Und ich glaube, dass wir da einfach erstmal in erster Linie Prävention, da sind wir noch viel zu weit weg, glaube ich, bis wir so weit kommen, aber dass wir da als Staat irgendwo die Aufgabe haben, auch den Bürger zu schützen und da grundsätzlich natürlich präventiv tätig werden. Und ich glaube, Bitcoiner sind auch das beste Beispiel, dass wir da in Bezug auf Prävention, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigen, dass man dann auch irgendwo in so eine Richtung kommt, dass man sich selber auch schützen kann. Also erstmal, wenn wir jetzt einfach nur das Strafrechtliche betrachten, den ganzen die Abzocke, die im Internet vorherrscht mit Kryptowährungen, und dass wir da die Möglichkeit haben, dadurch erstmal den Bürger zum mündigen Bürger zu machen, der sich auch selber schützen kann. Und als zweites ist dann, glaube ich, dass wir als Bürger am Ende oder wir als Polizisten sind ja auch in dem Fall, sind wir auch Individuen, die auch trotzdem uns dann auch selber irgendwo ein Stück weit überlegen müssen, sind wir Bürger oder Polizisten, wir sind beides, aber früher habe ich so ein, was bei mir habe ich das festgestellt, ich habe immer so ein bisschen diesen Bürger in den Hintergrund gestellt und habe mir selber gesagt, ich habe ja nichts zu verbergen, wenn ich jetzt überwacht werde, ja gut, ist so, ich habe nichts zu befürchten. Und auf der anderen Seite ging es dann eher in so eine Richtung, ja, wenn wir irgendwo mehr Befugnisse bekommen oder so, dann ist es ja immer super, weil wir haben neue Möglichkeiten, Straftäter zu verfolgen. Heutzutage ist es bei mir, dass ich mich so ein bisschen da in so eine Richtung dann, dass ich als erstes immer als Individuum überlege, was bringt es mir, also dem Bürger, und ist es überhaupt zwingend notwendig? Und da, glaube ich, kann man als Bürger schon irgendwo, quasi hat man so mit so einem gesunden Menschenverstand, kann man das dann ein bisschen besser dann übereinander bringen mit, ja.
Du hast gerade schon einen guten Punkt aufgemacht. Es gibt ja immer mehr Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene oder auch die von der Polizei quasi mal nach vorn getrieben wird, um mehr Befugnisse zu Kontrolle insgesamt in Verfahren zu bekommen, auch beim Bitcoin. Das ist mal Nachverfolgung, dass man die Transaktion ganz eindeutig zuordnen kann, dass man immer mehr KYC einführt. Wie ist eure Meinung zu dem aktuellen Stand und zu den Entwicklungen der letzten Jahre? Ihr seid jetzt auch schon länger im Space. Hat sich durch Bitcoin bei euch was gedanklich geändert in eurer Polizeiarbeit oder wie steht ihr dazu?
Ich meine, es ist immer natürlich eine Gratwanderung. Also ich meine, ganz ohne irgendwelchen Kontroll- und Überwachungsmechanismen würde sehr vieles sehr schwer sein und laufen und auch für alle, sage ich mal, irgendwo schlecht sein. Ja, die Problematik ist immer, jeder Eingriff hat irgendwo auch Sekundäreffekte und Nachteile. Das fängt jetzt beim KYC an, dass wir also vor allem, wenn man ein bisschen im Cyberbereich arbeitet, wie viele Firmen gehackt und Daten geleakt werden. Und ich kann das auch aus meiner Perspektive sehen. Ich habe mein Personalausweis wahrscheinlich bei 50 verschiedenen Datentöpfen irgendwo hinterlegt. Also, dass meine Daten nicht irgendwo draußen im Netz sind, die Wahrscheinlichkeit geht wahrscheinlich mittlerweile gegen null. Und da muss man natürlich irgendwann abwägen, sind diese guten Absichten, die Negativeffekte, die wir damit erzielen, am Ende wert? Das sind schwierige Entscheidungen, die natürlich getroffen werden und überdacht werden müssen. Man hat nur manchmal das Gefühl, dass man mit den guten Absichten übers Ziel hinausschießen könnte. Also das ist halt ein sehr schwieriges Thema. Ganz ohne ist wahrscheinlich wirklich unsinnig, aber ja, wie gesagt, schwierig.
Sich was verändert bei dir die letzten Jahre durch Bitcoin oder ist das Thema für dich gleich geblieben?
Ja, man ist schon sensibler auch mit, sage ich mal, seiner eigenen Selbstsouveränität und seinen eigenen privaten Empfinden und seinen eigenen Rechten, die man hat. Ich meine, auf der anderen Seite, als Polizist lernt man ja, sage ich mal, auch Grundwerte von der Pike auf zu schätzen, eigentlich. Und das ist auch irgendwo primär, zumindest fängt schon in der Ausbildung so an, dass man da immer seinen Blick drauf haben sollte und dass wir eigentlich auch ein gewisses Selbstverständnis haben. Die Frage ist nur, ob das im Laufe der Zeit bei manchen, ja, vielleicht auch notgedrungen aus der Tätigkeit manchmal verloren geht. Ja, man muss sich ja halt immer selber stetig neu beleuchten. Und ich finde, wenn man das mal aus dieser anderen Perspektive, was weiß ich, sich mit den ganzen Negativaspekten, die halt manche von mir aus auch staatlichen, polizeilichen Tätigkeiten herbeiführen, beschäftigt, dann kriegt man ein besseres Gesamtgefühl, ob es das jetzt theoretisch wert ist oder nicht.
Wie ist es bei euch, Leo?
Also insgesamt sind das ja recht besorgniserregende Entwicklungen, wenn man sich so umhört und dann oft damit konfrontiert wird, dass die Regulatorik dahin drängt, die Privatsphäre weiter außer Kraft zu setzen in der Form, dass mehr überwacht wird, egal ob es Videoüberwachung oder Chatkontrolle oder die komplette Überwachung von Finanztransaktionen ist. Ich finde den Satz, ich habe nichts zu verbergen, auch sehr gefährlich, weil ich bin der Meinung, es hat eigentlich schon jeder Mensch auch was zu verbergen oder zumindest private Befindlichkeiten, die vielleicht nicht jeden was angehen so. Und wenn wir dann in diesem dystopischen Szenario irgendwann landen, dass niemand mehr was verbergen kann und es technisch auch absolut umsetzbar ist, jeden zu überwachen, dann sind wir in Szenarien, in denen ich in einem Rechtsstaat so eigentlich auch nicht mehr arbeiten wollen würde. Und ich habe aber auf der anderen Seite einen heiden Respekt davor, als Polizist auch Grundrechte einzuschränken oder in irgendeiner Form zu sanktionieren. Ich finde das gut, dass das nicht einfach so ohne weiteres möglich ist, eine Wohnung zu durchsuchen, weil man braucht dafür beispielsweise einen Durchsuchungsbeschluss von einem Richter. Und das sollte auch meiner Meinung nach so bleiben. Und ich habe aber manchmal bei dieser ganzen Diskussion um mehr Überwachung und Kontrolle den Eindruck, dass wir auch das irgendwann noch über Bord werfen. Und dann ist es aber auch keine Gewaltenteilung mehr. Das ist, finde ich, schon sehr gefährlich. Ich bin da langfristig schon optimistisch, dass auch das sich irgendwo wieder austarieren wird. Aber das sind Debatten, die ich schon mehr verfolge und auch, das sind auch Themenbereiche, mit denen ich über Bitcoin mehr in Berührung geraten bin. Und es ist auch spannend, sich damit zu beschäftigen, aber ja, auch teilweise schon nicht ganz ohne, was dann da vielleicht noch auf uns zukommen könnte in der Zukunft.
Ja, Dominik?
Ja, also ich muss vorab gleich mal sagen, dass Bitcoin meine Sicht auf viele Dinge schon ja, maßgeblich verändert hat. Also ich war bisher nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt komplett d'accord mit einer Entscheidung, die quasi jetzt der Dienst der Stift oder sowas. Aber im Endeffekt ist es so, dass durch das, was Bitcoin einen lehrt, man auch mehr zu schätzen bekommen, was eigentlich Freiheit und so weiter überhaupt darstellt, weil Bitcoin das eben ermöglichen kann. Und das ist halt sowas, dass natürlich, wie Maybe gesagt hat, Gesetzgebung in gewisser Form ist ja auch wichtig und richtig so, weil sonst würden halt ganz andere Zustände herrschen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist halt dieses Maß zu finden, ist halt verdammt schwierig. Und da ist aber auch sowas, dass halt Bitcoin einfach gelehrt hat, es geht auch mit einem offenen System im Endeffekt. Aber es ist halt auch so, dass, ja, man kann halt, darf halt nicht außer Acht lassen, dass es halt nicht nur die schöne heile Welt draußen gibt, sondern es gibt da auch sehr viele Straftäter und Kriminelle und im Endeffekt halt auf gut Deutsch einfach böse Menschen, die einem halt nicht das Beste vom anderen wollen. Und dieses Maß ist halt schwierig zu finden, aber es ist. Es beidseitig würde ich sagen, es ist wichtig, dass es Regulatorik gibt, aber es ist auch wichtig, dass es in gewisser Form noch Freiheiten gibt, die man ausleben kann, die man haben kann. Und da ist halt Bitcoin eine Möglichkeit, um halt eben auch zum Beispiel unabhängig von irgendeinem Fiat-System oder irgendwelchen Bankensystem, wenn man es denn braucht, es einfach haben zu können.
Wo liegt bei euch die Grenze in Bezug auf Bitcoin, was Regulatorik angeht? Beispiel: Die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland würde den Handel von Bitcoin in, sag ich mal, mit Bargeld zu eigenen Wallet verbieten. Wäre das eine Freiheitseinschränkung, die ihr gut finden würdet? Wäre das etwas, was auf euren Beruf sich auswirken würde?
Ja, also ich würde mal sagen, das sind wir wieder an diesem Punkt. Ja, das sind dann gut gemeinte Sachen, für alle anstrengend. Es wird viele geben, die sich da nicht dran halten und sich quasi selber zu Kriminellen dadurch machen, ohne dass das eigentlich quasi im Sinne der Erfindung ist. Und man würde die Kosten erheblich in die Höhe treiben für irgendwelche Firmen. Man würde den Fortschritt extrem senken. Und der positive Nutzen, den man am Ende in irgendwelchen Ermittlungen hätte gegen die man eigentlich tatsächlich hervorgehen möchte, wird wahrscheinlich so schwindend gering sein, dass er die Opportunitätskosten niemals wert ist. Also das ist einfach grundsätzlich die Problematik, dass man dann mit diesen Kriminalitäten, die man da betrachtet und gegen die man vorgehen möchte, dass man die nicht detailliert genau anschaut, ob solche Maßnahmen überhaupt greifen können. Und es gibt gewisse Teilaspekte, da würde das funktionieren. Es gibt auch Aspekte, wo man dann sagt, ja, da will man hin. Die wären aber schon möglich. Man müsste aber vielleicht an anderen Stellen, sage ich mal, ein bisschen das Schräubchen drehen. Ja, mehr Personal, mehr Wille, irgendwo was zu tun, Ressourcen besser verteilen, ja, seinen Fokus anders setzen. Also das ist jetzt an vielen Stellen halt nicht das Problem, dass die Grundlagen für uns nicht da sind, ja, sondern eher vielleicht an manchen Stellen das gebildete Personal und das willige Personal, sich quasi auf diese Probleme dann zu stürzen.
Würdet ihr, also, aber jetzt mal ganz konkret, weil ich habe mir die Gedanken schon häufig gemacht, wie würdet ihr mit einer Gesetzgebung umgehen, die so eventuell über eine Verordnung der EU auf Deutschland auferlegt wird, dass zum Beispiel KYC, freies Handeln zwischen Person zu Person mit Bargeld, gänzlich als, also sag ich mal, kriminalisiert wird, Caddy?
Ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon mal gestellt. Ich würde sagen, ich bin da, ich werde deswegen jetzt meinen Job nicht kündigen oder so, aber ich bin da ganz klar, dass ich abgewogen habe und da auch für mich sagen würde, da geht, stelle ich Bitcoin oder meine Freiheitsrechte im Prinzip an höhere Stelle und ich würde da ganz klar in dem Sinne, ich sag mal, ich nenne es mal Widerstand von innen, ich würde ganz normal weiter Bitcoin nutzen, wie bisher auch und das auch nicht verhehlen. Das heißt, ich würde es auch gerade insbesondere dann, wenn wir eben das Thema Prävention hatten, dass wir dann innen drin, also bei meinen Kollegen auch ganz klar kommunizieren würde, warum ich das so weiter nutze und wenn es dann am Ende dazu führen würde, dass ich in dem Job nicht mehr alt werde, dann wäre das dann auch für mich der logische Schluss, den ich dann auch vertreten würde.
Wie ist es bei euch, Dominik, Leo?
Also, das wäre natürlich ein sehr drastischer Schritt. Ich persönlich kann mir diese Szenarien nicht so wirklich vorstellen. Ja, schwer zu sagen. Also, weil ich auch immer so ein großes Fragezeichen an diese Umsetzbarkeit von solchen Verboten mache, fehlt mir da vielleicht auch so ein bisschen die Fantasie. Und ich glaube, selbst wenn es zu solchen dystopischen Szenarien kommt, dann ist es ab einem gewissen Punkt so absurd, dass man, also ist zumindest meine Vorstellung, dann rein regulatorisch auch wieder zurückrudern würde. Also, wie ich konkret damit dann umgehen würde, ich kann es wirklich nicht einschätzen. Auch wenn man sich jetzt schon länger mit Bitcoin beschäftigt hat, letzten Endes ist man in diesem Beruf aber trotzdem auch gewissen Verpflichtungen ausgesetzt. Aber Polizisten werfen trotzdem auch die Freiheitsrechte nicht über Bord. Das wäre schon dramatisch dann.
Dominik?
Ja, also falls es jemals dazu kommen sollte, dann wüsste ich momentan auch nicht wirklich, was ich machen würde. Im Endeffekt ist es so, dass ich dennoch gewissen, muss man auch ehrlich sagen, also wenn wir bis dahin einschränken würden, dann hätten wir, glaube ich, wahrscheinlich gar keine Freiheiten mehr. Man muss aber dazu auch sagen, dass der Polizei und der Staat, wie er aktuell aufgestellt ist, schon jetzt am Limit fährt. Also wir können nicht mehr leisten, weil schon so viele Straftaten und so weiter verübt werden. Und wir kommen jetzt schon nicht hinterher. Das ist, muss man einfach auch nochmal dazu sagen. Und wenn wir dann anfangen würden, jeden einzelnen Bargeld zu Bitcoin-Tausch irgendwie ansatzweise verfolgen zu wollen, mit welchem Personal, das würdest du niemals schaffen. Und dann ist auch die Frage der Opportunitätskosten. Und das könnte erstens der Bürger im Endeffekt nicht mehr bezahlen. Und also das würde halt einfach nicht hinhauen. Außer man sagt jetzt, okay, man tut jetzt alle Firmen abschaffen, man macht jetzt nur noch auf Staatsgewalt mit Geld, was man druckt. Klar, würde vielleicht ein, zwei Monate gut gehen oder ein, zwei Jahre. Dann ist der Staat aber am Ende und ja, dann weiß man eh nicht, wie es weitergeht.
Ja, maybe, du lachst die ganze Zeit.
Ja, es ist, also ich finde es allgemein schwierig. Klar, man muss ja auch immer sagen, ist man von seinem Beruf finanziell irgendwo auch noch ein bisschen abhängig. Ich denke mal, wir sind größtenteils wahrscheinlich schon noch so, dass man nicht gänzlich für sein Leben ausgesorgt hat. Aber man macht diesen Beruf ja, sage ich mal, auch aus gewisser Freude daran und gewisser Selbsterfüllung. Und ich muss persönlich für mich sagen, also ich habe zur Corona-Zeit zum Beispiel in der Schicht gearbeitet und die dortigen, sage ich mal, Arbeitsumstände und Betätigungen haben dazu geführt, dass ich zur Kriminalpolizei damals gewechselt habe. Es ist natürlich schwierig innerhalb dieses Berufs, man hat Verpflichtungen und man ist auch nicht derjenige, der die Gesetze macht. Und sage ich mal, man hat zwar immer ein bisschen Handlungsspielraum, aber halt auch keinen kompletten Handlungsspielraum. Und das würde bei mir zumindest dazu führen, dass ich meine Tätigkeit innerdienstlich wechseln würde. Oder im schlimmsten Fall gänzlich aufgeben würde. Ja, wenn es gar nichts gibt, was einem dann irgendwo noch erfüllt und, sag ich mal, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft bringt. Ja, also würde, aber quasi sich hinzustellen und sagen, mache ich nicht, ist, glaube ich, polizeilich auch einfach der falsche Weg, sondern ja, man kann ja zu seinen Werten stehen und gucken, wo es einen hin verschlägt.
Ja, so sehe ich das auch. Also ich würde auf jeden Fall meinem Beruf den Rücken kehren. Bitcoin hat mir eine ganz klare Werteorientierung nochmal zusätzlich zu dem, was wir ja so schon mitbekommen haben, sage ich mal, oder was uns im Leben geprägt hat, hat mir Bitcoin ganz eindeutig ge gezeigt, wo ich, sage ich mal, meinen Beruf an den Nagel hänge, wenn sowas geschieht. Weil das sind, und ich stelle die Frage, weil solche Diskussionen gibt es. Also ihr wisst es ja vielleicht auch. Auf EU-Ebene wird in unterschiedlichsten Gremien über ganz spezielle Themen immer wieder gesprochen, dass auch keine Bitcoin mehr an sogenannte eigene Wallets sozusagen ausgezahlt werden können, sondern man sozusagen nur noch bei Verwahrern oder sowas. Das hat für mich nichts mehr mit Freiheit und grundlegende Anwendung von Bitcoin zu tun und da stehen für mich auch die Grenzen. Aber ich wollte natürlich euch nochmal fragen, weil ich befinde mich ja immer in meiner eigenen Echokammer und das ist immer gut, auch andere Meinungen zu hören, aber ich habe bisher von, egal ob von Kollegen oder von sonstigen Bürgern, die sich mit Bitcoin mal länger als nur 10 Stunden beschäftigt haben, auch noch keine andere Aussage gehört. Und das wollte ich jetzt hier einfach nochmal unterstreichen. Ich meine, wir sind jetzt hier in so einer Polizeifolge und deswegen muss ich die düsteren Themen aufgreifen, weil wir sind ja irgendwie das ausführende Organ eines Staates. Wie ist eure Meinung zum digitalen Euro? Weil das spielt natürlich bei Bitcoin auch immer mit einer Rolle. Ihr kennt diesen schwarzen Schatten, der sich auftut im Horizont. Ihr wisst, dass die Politik daran arbeitet. Wir hatten auch schon eine Folge bei uns in der Münzgasse, wo ich mit einem derjenigen, der das auch immer noch mit nach vorn bringt, in Jonas Groß gesprochen habt. Wer möchte? Ich bin auf eure Meinung gespannt.
Fange ich an. Also ganz kontrovers, würde ich sagen, sehr sinnvoll, aber nicht für den Endverbraucher, sondern vielleicht für Interbanken-Settlement, sonstige Geschichten, sollen sie machen, was sie wollen dort. Und wenn es die Effizienzen steigert und, sage ich mal, die Reibungskosten vermindert und das alles schneller und besser macht, ist das eine super Sache. Aber das hat halt einfach nichts beim Bürger verloren. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Wir sind alle, was die Finanzen angeht, transparent und gebunden eigentlich genug, aber ja, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, die Trennung zwischen Verfolgungsbehörden und den finanziellen Daten, dass wenigstens der Schritt zur Bank, ja, mit von mir aus irgendeinem Auskunftsersuchen oder dergleichen notwendig ist, das ist schon richtig und wichtig so. Nicht, dass man irgendwann später auf die Idee kommt, irgendwelche automatisierten Skripte, KI oder sonstiges über die Sachen drüber zu laufen und dann Also, solange die Daten nicht auf dem eigenen Rechner liegen, ist es eigentlich, glaube ich, immer ganz gut.
Ja, wie ist es bei den anderen? Also ich mache mal kurz, ich finde, also ich glaube, das, was du gerade gesprochen hast, maybe dieser Interbanken-Digitaler Euro, um den geht es nicht mehr, weil es geht tatsächlich um die Anwendung beim Bürger, weil da geht es ja gerade bei vielen Diskussionen darum, festzustellen, wie kann man eine zentrale Datenbank führen, ohne die Grundrechte und Privatsphäre, Rechte, die man so hat als Bürger und die niemals irgendwie in Frage gestellt werden sollte, zu halten. Und ich finde, an diesem Punkt sind wir. Also, dass, wenn man die aktuellen Debatten verfolgt, auch im Deutschen Bundestag, auch im Finanzausschuss, haben wir auch schon eine Folge drüber gehabt. Da geht es nicht um den Interbanken digitalen Euro, sondern da geht es um den digitalen Euro beim Endanwender mit einer Beschränkung auf 3000 Euro. Also, ich sage für mich auch, ich weiß gar nicht, ob ich dann auch als Polizist in der Form weitermachen kann, wenn der digitale Euro als Zwangswährung eingeführt werden würde. Also, dass man keine freie Wahl mehr hätte zwischen einem Bargeld und einem digitalen Euro. Wie gesagt, das ist jetzt wieder weit in die Zukunft gesponnen, aber irgendwie, weiß ich nicht, die Zentralbank, die Europäische oder Deutsche Bundesbank hat sich irgendwie in China orientiert und nachgefragt, wie die denn gebaut haben. Also, wir reden hier schon vom digitalen Euro beim Bürger. Caddy, du hattest was.
Ja, zu dem eben angesprochenen Thema 3000 Euro, das ist ja, ich finde auch, man kann diese ganzen Vorteile, die immer angeführt werden, letztendlich alle ein Stück weit zerlegen. Wenn du jetzt da sagst, dann wird 3000 Euro ist ja das Limit teilweise wird angeführt und auf der anderen Seite wird dann als Argument angeführt, dass man dadurch ein Stück weit unabhängiger wird vom Bankensystem und vor irgendeinem Kollaps oder so. Und für mich persönlich ist das tatsächlich auch ja, auch ein Stück weit, wo ich dann, wenn es denn so kommt, wie aktuell vorgesehen mit dem digitalen Euro, wo ich ein Stück weit, ja, auch das Vertrauen in unseren Rechtsstaat verlieren würde nochmal. Das klingt so negativ, aber einfach nur für mich, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, es gibt eine Entität, die am Ende die Regel macht, also die Legislative, im zweiten Schritt dann auch die Einhaltung der Regeln kontrolliert, also in dem Sinne die Polizeiaufgaben übernimmt und als letztes auch dann das Recht spricht, also die Judikative. Und da haben wir nach meiner Auffassung irgendwo ein Stück weit einen ganz klaren Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Und das kann so, das habe ich jetzt letztendlich in großen Diskussionen noch nie so gehört, nur mal im Bitcoiner-Space. Das ist aber für mich ein absolutes No-Go und da fehlt mir komplett die Diskussion darüber, wie man das denn irgendwo regeln will, dass es irgendwo die Gewaltenteilung ein Stück weit auch wieder beachtet wird.
Ja, Leo.
Ja, also ich finde auch, dass das ein Stück weit so ein Horrorszenario ist. Das ist auch, glaube ich, noch Stand jetzt ein riesiges regulatorisches Wirrwarr, wie konkret der digitale Euro dann aussehen soll. Für den Endanwender überhaupt nicht verständlich, wo der Nutzen dann da ist. Also, das ist ja jetzt schon so, dass gefühlt viele Zahlungen im Internet sehr digital sind. Auch wenn man jetzt irgendwie auf Zahlungsdienstleister oder so zurückgreift. Also das finale Settlement der Zahlung, das steht nochmal auf einem ganz anderen Brett. Aber den Leuten ist das, glaube ich, egal. Und warum dann das auf mal digitale Zentralbankwährung sein soll? Das versteht wahrscheinlich so erstmal noch keiner. Und dann ist die Gefahr groß, dass man dann wieder mit so Szenarien um die Ecke kommt, dass das dann zur Terrorismusbekämpfung beispielsweise ist. Und Terrorismus ist absolut entsetzlich, das stimmt auch. Aber ich finde, das ist dann wieder ein auffälliges Pauschalargument, was über alles drüber gestülpt wird, nur um dann Freiheit und Privatsphäre zu gefährden. Und auch immer sehr zweischneidig und auch zweifelhaft, wenn man dann irgendwie in der EU-Kommission oder im EU-Parlament sagt, dass das in China ja auch laufen würde. Da ist ja nun mal schon ein ziemlich heftiger Überwachungsstaat installiert und das sind für mich keine Vorbilder. Also in keinster Weise. Das ist sehr weit entfernt von rechtsstaatlichem Handeln und Gewaltenteilung und Maß und Mitte, wie man es auch umsetzen möchte, in unseren Gefilden zumindest. Und ich kann mir das wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das Hand in Hand mit Freiheitsrechten einhergehen soll, wie wir es kennen. Undenkbar eigentlich.
Dominik.
Ja, im Endeffekt muss ich vor allem der Aussage von Leo, kann ich einfach nochmal zustimmen zu 1000%, dass es quasi mit unserem Empfinden und auch was wir gelernt bekommen haben, auch als Polizisten vor allem, dass halt auch die Freiheit natürlich eine sehr große Rolle spielt, und dass es auch einfach Grundrechte gibt, die es zu wahren gilt. Und da ist es halt einfach so, weil es der digitale Euro kommt, aber was hat ja, China ist ja ach so toll und da funktioniert es ja. Da denken wir nur, ja, aber ihr schaut aber auch nicht mehr auf die Menschen. Also da kann mir keiner erzählen, dass es den Menschen, die dort in China leben, gut geht. Wenn du quasi auf gut Deutsch, wenn du jetzt halt bei Rot über die Ampel läufst, kriegst du gleich mal, keine Ahnung, Geld abgezogen oder du darfst nicht mehr einkaufen, darfst nichts mehr konsumieren, darfst jetzt mal für eine Stunde lang kein Geld ausgeben oder keine Ahnung, auf was sie dann alles kommen. Und vor allem das Hauptproblem ist auch, glaube ich, daran, wenn man sagt, okay, dass quasi alle Daten da irgendwo zentral zusammenlaufen, das ist halt ein Riesenproblem. Momentan ist es noch so, dass halt jeder so ein bisschen seine Hausbank hat oder sein, keine Ahnung, PayPal-Konto hat, wo auch schon recht viel zusammenläuft. Aber es ist noch alles schön verteilt, dezentral. Aber wenn das dann alles irgendwie auf einem Layer abgebildet wird, das kann meines Erachtens, kann sich gut gehen.
Ja. Hat noch mal einer von euch einen Einblick, wie das vielleicht in eurem Umfeld wahrgenommen wird? Auf Arbeitsstelle, wie sehr haben sich da die Leute schon mal mit einem digitalen Euro beschäftigt? Und maybe, ich rede nicht vom Interzentralbanken digitalen Euro. Ja, Leo?
Also ich habe das Gefühl, dass diese Debatte einfach überhaupt gar nicht stattfindet und die Leute diese Bedenken auch gar nicht tragen. Und das finde ich auch sehr schade. Es müsste eigentlich viel mehr über Geld gesprochen werden, vor allem über gutes Geld wie Bitcoin. Und ja, das irgendwie sehen die Leute das noch nicht so kommen. Die Leute beschäftigen sich mit allem Möglichen in der Klatschpresse oder was weiß ich, aber diese Diskussionen finden nicht statt und das birgt dann das Risiko, dass mitunter vielleicht auch Entscheidungen in der Politik in diese Richtung gefällt werden, ohne dass die Leute das dann so beobachten, weil sie sich dann eh nicht dafür interessiert haben.
Ja, okay. Dann haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Bin sehr zufrieden mit euren Aussagen. Ihr bekommt die von mir versprochenen Satoshis im Nachgang. Ja, Caddy, du hast noch was?
Eine kleine Ergänzung dazu noch zu den vorherigen Fragen auch ein Stück weit. Ich habe tatsächlich auch im beruflichen Umfeld festgestellt, dass das auch irgendwo der beste, nennen es mal Door-Opener ist, der Digital Euro, auch wenn die Diskussion bis jetzt noch nicht geführt wird von vielen, ist das im beruflichen Umfeld auch irgendwo das, womit man am ehesten mal, sage ich mal, wenn man da mal auf einer Dienstreise oder so im Auto 1, 2 Stunden mit einem Kollegen hat unter 4 Augen, weil am ehesten so eine Offenheit erzeugen kann, dass wenn man da auf einmal die Themen anspricht, warum digitaler Euro in dem Sinne völliger Bullshit ist, dass man da auch dann am ehesten mal so eine Tür aufbekommt, dass derjenige sich dann vielleicht mal dadurch ein Stück weit mehr mit Geld beschäftigt. Das war einfach nur als Ergänzung, dass für mich jetzt gefühlt im beruflichen Umfeld auch eigentlich das beste Thema, was man überhaupt führen kann, bevor man mit dem Thema Bitcoin oder so anfängt.
Ja, Dominik?
Ja, dazu auch nochmal eine Kleinigkeit. Ich glaube, ein Grundproblem bei uns in der Gesellschaft liegt einfach erstmal daran, man spricht nicht über Finanzen. Über Geld spricht man nicht, hat man quasi seit Anbeginn, so als man Kleinkind war, auf die Welt gekommen, hat man das gesagt bekommen, man spricht nicht über Geld. Also somit wird gar nicht über Finanzen gesprochen, somit wird nicht über Bitcoin gesprochen und schon gar nicht über den digitalen Euro. Und das sind die Grundprobleme eigentlich, was unsere Gesellschaft angeht. Und von daher, ich kann auch nur sagen, was meine Arbeit angeht, ich habe da, glaube ich, noch in keiner Silbe das Wort digitaler Euro gehört. Also es ist einfach nicht Thema, weil man eben schon erstgenannt nicht über Finanzen spricht und zu allerletzt über den digitalen Euro.
Ja, maybe.
Was man halt auch dazu sagen muss, ich meine, also bei uns gibt es das Thema auch nicht und ich hatte das auch auf meiner letzten Dienststelle nicht und das ist einfach nicht präsent in meinem Leben, muss ich sagen, also in meinem Umfeld. Könnte aber auch einfach daran liegen, dass halt diese Gesetzgebungsverfahren sag ich mal, aus der EU heraus so weit entfernt und auch so langsam und zäh sind, dass sie einen quasi erst berühren, wenn sie seit 4 Jahren in Kraft getreten sind. Und dass man diese Diskurse eigentlich komplett verpasst, wenn man nicht in diesen, sage ich mal, Szenen-Bubbles, wie auch immer, drinsteckt und diese Informationen quasi tagtäglich irgendwie übergeschüttet bekommt. Ich meine, das ist halt, wir kennen es vielleicht auch irgendwo so von dem Polizeilichen her, wenn man sich zum Beispiel den Schichtdienst anschaut, ja, und dann hieß es ewig lang, das ist eigentlich illegal, was in Deutschland passiert, was die Arbeitszeiten angeht, hatte ewig keinen, und wer weiß, dass das irgendwo im Hintergrund so in etwa in einem Gesetz irgendwann mal beschlossen wurde, und dann gibt es halt ein paar Jahre, wo das quasi ausgesessen wird, und auf einmal ist es jetzt Gesetz und wird umgesetzt, und man ist aber weit davon entfernt, dass man sich auf gesetzlicher Ebene noch dagegen wehren könnte, sondern es ist dann Fakt, ja. Und das ist halt schwierig mit den ganzen EU-Geschichten, dass die medial auch einfach nicht präsent sind und auch nicht Thema für uns sind.
Ja, die Frage habe ich mir auch schon längst gestellt, wo denn die demokratische Legitimierung für das Projekt des digitalen Euros eigentlich herkommt, weil, wie wir ja gerade feststellen, kein Bürger weiß davon, niemand spricht darüber, aber es werden schon Millionen ausgegeben und es werden schon Debatten geführt auf Ebenen, die sehr, sehr weit weg von der Bevölkerung sind. Was ich aus meinem Verständnis von einer funktionierenden Gesellschaft irgendwie nicht verstehen kann, dass Entscheidungen nicht von unten kommen, wo man auf einmal merkt, die Leute haben ein Need danach, weil niemand weiß, für was man das braucht. Kann ich das irgendwie, sag ich mal, nicht nachvollziehen, weil es geht ja um die Bürger. Das heißt, es geht nicht um das SWIFT-System. Es geht nicht darum, irgendwie mit China irgendwas Neues auszuhandeln, sondern es geht ja tatsächlich darum, einen digitalen Euro für den Bürger zu machen. Also müsste ja das Interesse von den Bürgern kommen. Und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber gut, wir schließen das Thema mal ab. Ich möchte wieder zu Bitcoin kommen und ich möchte euch nochmal die Frage stellen, wie offen sprecht ihr eure persönliche Meinung im Arbeitsumfeld an? Also wie klare Sätze formuliert ihr, wenn es ums Thema Bitcoin geht? Ich möchte noch kurz einholen. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Es hat sich auch schon rumgesprochen, dass ich Polizist bin. Und bei mir auf der Dienststelle weiß jeder, dass ich verrückt bin. Jeder denkt, ich habe irgendwie einen Schuh. Einige hören mir mittlerweile zu, auch länger zu, gehen mit. Aber ich spüre bei mir, dass ich gar keine Kompromisse mehr mache bei bestimmten Meinungen und die sehr, sehr laut und offensiv in egal welche Richtung, ob Vorgesetzter, ob Kollege, direkt auf einer Ebene. Mich würde einfach mal interessieren, wie das bei euch ist. Ja, Leo?
Also ich gehe da immer recht vorsichtig vor. Die Phase, wo man komplett für verrückt gehalten wird, die ist vorbei. Das ist ja immer gefühlt, wenn man so seinen Peak hat und die maximale Begeisterung für Bitcoin gerade irgendwie entfaltet. Und dann möchte man in seinem Umfeld natürlich auch vielen davon erzählen. Da gehören die Kollegen dann auch entsprechend zu. Aktuell mache ich das tatsächlich gar nicht mehr, sondern gucke halt, wie das Gespräch sich entwickelt. Wenn es irgendwie in die Richtung gehen sollte, dann kommt da dann auch von meiner Seite mehr. Aber ich forciere das nicht mehr so, weil die Leute müssen auch ja das Interesse dafür so ein bisschen entwickeln. Man kann es nicht erzwingen. Bitcoin ist auch freiwillig letzten Endes irgendwo. Und wenn es dann Kollegen gibt, die da erstmal so gar nichts mit anfangen können, dann brauche ich halt vielleicht länger, die dann irgendwann mal mit dem Thema abzuholen oder sowas. Und wenn nicht, dann kann ich da auch mitleben. Das ist dann schade, aber nicht alle Saat geht auf und das ist dann auch in Ordnung. Und das sehe ich dann relativ entspannt so.
Caddy, wie ist bei dir?
Ja, ich habe da auch, sage ich mal, so ähnlich wie Leo gerade sagte, ein bisschen so den Enthusiasmus rausgenommen. Vor ein paar Jahren auch noch, sage ich mal, aktiv wirklich alle angesprochen. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber mittlerweile, ähnlich wie bei dir auch, Manu, es weiß eigentlich so gut wie jeder, dass ich Bitcoiner bin, und ich habe da auch in dem Sinne keine Scheu, das zu machen. Ich habe auch bei mir im Büro habe ich ein Lightning ATM stehen. Das heißt, die Leute können, wenn sie ein bisschen Kleingeld haben, können sie ein paar kleine Münzen, schlechtes Geld gegen gutes Geld umtauschen. Und ich werde wahrscheinlich auch jetzt im Sommer mal eine Mail an alle von meiner Dienststelle schicken mit Einladung, Bitcoin und Barbecue, irgendwie abends einen Vortrag machen in Verbindung mit einem Grillerchen, und so dann einfach nochmal das den Leuten die Möglichkeit geben, aber halt auch so ähnlich wie Leo gerade sagte, ich spreche die Leute in dem Sinne nicht mehr drauf an. Aber sie wissen das und die meisten kommen dann auch, wenn sie mal eine Frage haben, kommen dann zu mir. Gerade jetzt, wenn der Kurs hochgeht, merkt man es natürlich auch ein bisschen mehr. Und ich habe da jetzt auch schon einige gefunden, die darüber quasi über die paar Minuten Gespräch im Büro mal jetzt auch zum, was ich eben erwähnt hatte, im Bitcoin-Blog im Mai, da werden einige Kollegen auch vorbeischauen, um sich dann einfach mal, die noch nicht gewillt sind, sich irgendwie Podcast anzuhören oder so, aber so physisch dann mal für einen Tag, für ein paar Stunden irgendwo hinzufahren, sich das mal anschauen, angucken, antesten und mal auf Tuchfühlung gehen, das machen dann doch der eine oder andere schneller und so habe ich dann doch schon, also ich gehe da relativ offen mit um.
Okay. Ja, mich würde es nochmal interessieren, bei euch beiden, Dominik und Mavi, wie sehr haut ihr eure Meinung auch raus? Ihr seid jetzt vielleicht noch ein bisschen näher an Bitcoin dran, an dem Thema. Und euer Umfeld ist da ja auch ein bisschen näher noch dran. Wie sehr sprecht ihr eure Meinung? Oder wie sehr, wie kommt ihr vielleicht auch mal in so Diskussionen oder ihr seid auf Konferenzen oder haltet ihr euch zurück? Und er steht jetzt zu eurer Meinung.
Würde ich am Anfang eine Mischung aus beiden. Also ich nehme da eigentlich jetzt auch nicht wirklich ein Blatt vor den Mund und das weiß auch hier jeder. Wäre jetzt auch merkwürdig, wenn nicht. Wenn irgendjemand Fragen hat, kommt er zu mir auch aus dienstlicher Sicht, wenn es um das Thema geht. Aber die quasi die ersten Monate, die man sich, sage ich mal, in diesem Kaninchenbau befindet und denkt, man muss seine neue Erkenntnis der Welt mitteilen und jedem quasi was aufschwätzt. Ja, die sind relativ schnell vorbei gewesen nach ein paar Monaten. Und ja, also man redet über das, über was man reden möchte, mit den Leuten, mit denen man drüber reden möchte. Und ja, würde ich mal so stehen lassen.
Okay. Dominik?
Ja, im Endeffekt ist es bei mir so, dass eigentlich jeder weiß, wenn es um Thema Bitcoin geht, dass er da bei mir an der richtigen Stelle ist. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt hat jeden Tag jeden davon erzählt. Ich habe jetzt natürlich, als letztens ja das Bitcoin-Forum in Bayern war, wo ich ja auch selbst persönlich vor Ort war, habe ich natürlich ein bisschen in der Arbeit davon berichtet, weil auch ein paar Kollegen mich darauf angesprochen haben. Aber im Endeffekt ist es halt immer ganz lustig, vor allem halt nach dem, ja, wenn halt Number go up wieder reinknallt, dann kommen sie halt alle und fragen mich halt immer, wie es denn ausschaut. Und ja, was jetzt der Preis noch weiter macht und dergleichen. Es gibt aber auch immer wieder Kollegen, die dann doch auch ein bisschen mehr das Finanzsystem an sich verstanden haben, die sich auch mehr allgemein mit Investitionen schon beschäftigt haben. Und die dann auch manchmal ganz gute Fragen stellen, was das Ganze angeht. Und ich dann halt doch auch ein bisschen mehr ausholen kann. Aber es ist jetzt halt nicht mehr so, wie jetzt halt vielleicht anfangs vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt jeden davon erzählen. Sondern die, wie gesagt, ich arbeite auch mit den Kollegen eigentlich schon seit mehreren Jahren zusammen. Also die kennen mich schon. Die wissen auch, dass ich Bitcoiner bin im Endeffekt. Und wenn es halt Fragen dazu gibt, dann können sie zu mir kommen, jederzeit. Aber es ist jetzt, es ist quasi jetzt nicht so, dass ich jetzt in den letzten Jahren groß meine Dienststellen gewechselt hätte. Und von daher, wenn es irgendwas gibt, kommen sie auf mich zu. Und wenn da halt Diskussionen darüber aufkommen, dann sage ich natürlich doch ganz, ganz klar meine Bitcoiner-Meinung. Und meistens am Ende des Tages stimmen sie mir dann aber auch zu. Meistens gibt der Preis dem Ganzen auch noch recht, muss man dazu sagen. Aber ansonsten, Caddy, höchsten Respekt vor dir, dass du so Veranstaltungen in Sachen Bitcoin und so weiter machst. Da habe ich jetzt gerade, ja, muss ich noch ein bisschen nachholen, aber es sind gute Inspirationen.
Ja, schön. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ist so ein bisschen auch persönlich und wahrscheinlich auch aus meiner kleinen Gedankenbubble. Aber ist die Exekutive, also wir als Polizisten mit der Gesetzgebung, ist das in Zukunft eine Gefahr für Bitcoin? Also hat Bitcoin schon den Status State Resistance überstanden? Oder könntet ihr euch noch Szenarien vorstellen? Ich hatte jetzt mal ein, zwei schon angesprochen, aber ihr habt ja auch andere Einblicke, zum Beispiel Black- und Whitelisting von Bitcoin oder Verbot von CoinJoin oder, ihr wisst, wovon wir da sprechen. Seht ihr unsere Berufsgruppe als Angriffsvektor für Bitcoin?
Will ich mal anfangen. Also das ist jetzt natürlich, wie die Frage gemeint ist. Also ich persönlich würde jetzt mal, wenn man quasi unter der Prämisse hingeht und sagt, okay, Bitcoin ist das futuristische Geld mit den besten Geldeigenschaften und ist quasi zum Erfolg verdammt, das so als, sage ich mal, Grundannahme mal in den Raum stellt. Und daraus gehend quasi ableitet, dass sich das beste Geld durchsetzt und dementsprechend die Bevölkerung sich dem zuwenden wird. Ja, dann stehen wir natürlich vor diesem leidlichen Skalierungsthema, das immer wieder aufgemacht wird. Was ich mir immer denke in dieser Diskussion, was schwierig von der Betrachtung ist, dass viele zum Beispiel hingehen und sagen, ja, wir müssen Bitcoin skalieren. Das ist die falsche Betrachtungsweise in meinen Augen. Das ist eher, wir müssen uns gegen die steigende Adaption wappnen, im Sinne von, dass wir die Eigenschaften von Bitcoin nicht verlieren. Also es ist quasi von der falschen Seite betrachtet, wie gesagt, Prämisse, es wird so kommen, bedeutet, man muss irgendwie schauen, wie geht man mit diesen Umständen um. Und da kommt man jetzt auf deine Frage, das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn diese Skalierung passieren wird ohne Änderungen und im jetzigen Umfeld, dann ist der leichteste Weg die Skalierung über Drittanbieter. Und da setzen wir staatlich natürlich, wie ob das jetzt der digitale Euro ist, der über, was weiß ich, bei uns durchläuft oder die Regulatorik, die Daumenschrauben wesentlich fester anzieht und wir alle Daten automatisch geliefert kriegen und trotzdem alle Daten haben. Also jetzt, sage ich mal, ein bisschen aggressiver gesponnen, was die politische Überwachungstendenz angeht, dann ist das nicht das Optimalste. Klar, man kann sagen, es gibt viele Gegenbewegungen und viele gute Ideen, aber es sind Punkte, über die man sich viele Gedanken machen muss. Also es ist noch nicht so, dass selbst wenn es sich durchsetzt, alles super wird, ja, sondern Schwierigkeiten, Herausforderungen und es bleibt offen, wie die Gesellschaft damit umgeht.
Mhm. Leo?
Also ich glaube, dass das sowieso ein sehr langwieriger Prozess ist und man das gar nicht jetzt an einem einzelnen Zeitpunkt so festmachen kann. Auch wenn man sich jetzt irgendwelche Horrorszenarien mit Überwachung oder Verboten überlegt, macht man sich wahrscheinlich am Ende des Tages nur verrückt mit. Ich glaube, dass es auf lange Sicht noch so eine Koexistenz sein wird mit Bitcoin und dem Fiat-Geld, wie man es jetzt kennt, mit dem Euro und US-Dollar und so weiter. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass es vielleicht kurzfristig an so einen Kipppunkt kommt, wo man mehr forciert, dass es in irgendeiner Form kriminalisiert wird. Dann ist die Polizei natürlich an vorderster Front. Ich glaube nicht, dass es lange haltbar wäre. Und parallel dazu findet die Adaption ja trotzdem statt und die ganze Aufklärung um Bitcoin, die auch damit einhergeht, dass die Leute all das, was an Themenbereichen noch mit dazugehört, besser verstehen. Auch wenn man jetzt irgendwie auf Freiheitsrechte und Privatsphäre guckt, so würde ich das langfristig einschätzen. Und es ist wirklich schwierig, das so einzuschätzen. Ich habe so das Gefühl, die nächsten 10 Jahre werden sehr, sehr spannend. Aber so ganz langfristig, was in 100 Jahren so dann ist, keine Ahnung.
Darf ich da kurze kleine Rückfrage stellen? Siehst du die Gefahr dann eher, sage ich mal, in dem vorher angesprochenen Thema, dass man sagt, Verbotspolitik, Kriminalisierung und dergleichen? Weil, also ich meine, das ist ja, sage ich mal, das Erste, was irgendwo vielleicht im Raum steht, ist Trennung von Zentralbank und Geldmengenkontrolle, Geldmengenschöpfung und, sage ich mal, das Aufgebären im Sinne von, wie finanziert man sich überhaupt noch alles, wenn ich das Geld nicht beliebig auswerten kann und dann die Verteidigungsmechanismen natürlich darüber, dass man sagt, man probiert es klein zu halten. Das wäre quasi Step 1, den wir vorhin schon gemeint hatten. Siehst du da ja in die Richtung, oder?
Also meine Frage, die ich anfangs hatte, kommt aus meinem Gedankenmodell der Betrachtungsweise von der Entstehung und dem Ende eines Geldes im Lauf der Geschichte. Und es ist halt immer wieder dazu gekommen, dass sich neues Geld gebildet hat oder dass Gold halt immer das Fundament war von neuen Währungen. Und immer in Umbruchszeiten hat egal wer jetzt gerade, sag ich mal, das Sagen hat auf der Welt, möglichst großen Fokus auf diesen Bereich gelegt, um eben die Verteilung nicht in der Bevölkerung zu ermöglichen, sondern sie zentral wieder zu bündeln, um von da wieder das neue Rechtssystem auszurollen. Siehe Bretton Woods, man hat sich geeinigt, man hat das Gold in, sag ich mal, in seinen Lagern gehabt, dann hat man das Problem gehabt, 69 bis 71 oder eher schon, zack, gab es ein Goldverbot. Das bedeutet, jeder, der Gold gehalten hat, wurde kriminalisiert. Wir sprechen ja bei Bitcoin auch von digitalem Gold. Die Eigenschaft, die sich bei Bitcoin gerade aktuell am ehesten durchsetzt, ist Store of Value. Das ist mittlerweile durch die, man sieht es durch die Regulatorik, es ist weltweit akzeptiert. Alle öffnen sich Bitcoin als Store of Value. Mit demselben Store of Value-Gedanken kommt aber, das sieht man überall auf der Welt, die Gesetzgebung geht straff gegen Mixer vor. Die Gesetzgebung geht straff gegen Börsen vor. Heute habe ich gesehen, wurde der ehemalige CEO oder der aktuelle CEO von Binance 4 Jahre ins Gefängnis geschickt. Also man sieht, die aktuell führende Macht, wenn es um Geld geht, die USA gehen strikt dagegen vor. Und alles, was außerhalb der Regulatorik ist, wird aus meiner Sicht jetzt schon kriminalisiert. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern vielleicht in Zukunft CoinJoin kriminalisiert wird, aber ich finde, das ist auch eine essentielle Eigenschaft von Bitcoin, dass ich sie transferieren kann und ich die tauschen kann, mit wem ich die möchte. Und ein CoinJoin ist nichts anderes als eine ganz normale Transaktion. Und ich möchte einfach von euch mal wissen, ob diese Dystopie oder die Argumente, die ich jetzt gerade gebracht habe, ob die schlüssig sind. Na, es kann ja auch immer sein, dass ich in meiner eigenen Bubble lebe.
Also ich, sorry, bei mir.
Ja, also im Endeffekt finde ich deine Gedanken finde ich sehr gut, auch durchaus nachvollziehbar. Wenn man sich überlegt, damals war ja Gold auch quasi das härteste Gut. Und dann haben sie festgestellt, oh Scheiße, so eine Art, wir wollen jetzt Krieg führen, wir brauchen jetzt mehr Geld. Klappt so nicht. Auf der anderen Seite ist es quasi so, dass das Bitcoin, ja, das im Endeffekt stellt sich immer heraus, dass das neue digitale Gold wird. Und wenn es dann darum geht, dass quasi Bitcoin, dass jeder damit machen kann, was er will und mag, aber auf der anderen Seite der Staat aber dann auch doch noch ein bisschen die Hand drauf haben möchte. Und das sieht man ja auch immer mehr, dass quasi die ganzen, die On-Off-Ramps bei den Börsen und dergleichen, dass sie immer mehr reguliert werden und immer mehr Mixer quasi in Effekt hochgenommen werden oder verboten werden. Das führt halt im Endeffekt dazu, dass dann alles irgendwann über Custodes läuft, wo man sich quasi KYC muss. Und am Ende des Tages dann der Staat ganz genau weiß, wohin das Geld geht und woher das Geld kommt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Staat dann durch möchte, dass quasi jede Transaktion wie im Endeffekt eins zu eins quasi dem Bürger zugeordnet werden kann. Und wenn es da hinkommt, dann kann es schon vielleicht auch Phasen geben, die dann recht, wie soll ich sagen, recht ungemütlich werden, auch für jeden Bitcoiner da draußen. Aber da muss man dann letztendlich sehen, wie damit umgegangen wird und wie lange diese Phasen angehen und ob halt auch überhaupt der Staat in der Lage ist, das ansatzweise kontrollieren zu können. Weil aktuell kann ja noch jeder seine eigene Not betreiben. Da gab es ja auch schon Diskussionen drüber. Aber das wird, kann schon sein, dass es in Zukunft kurzzeitig vielleicht ein bisschen ungemütlich wird.
Ja, gibt es noch jemanden? Maybe, du hast ja nachgefragt.
Ja, ich denke mal, ein bisschen ist es auch Schwarzmalerei, weil mittlerweile, sage ich mal, fortschreitende Globalisierung, Freizügigkeit, Transportierbarkeit seines Vermögens, also dieses, sage ich mal, Szenarien 1:1 umzumünzen, wie jetzt, sage ich mal, bei Gold, ist, glaube ich, extrem schwierig. Also die Durchführbarkeit ist einfach nicht mehr so vorhanden. Man könnte es natürlich probieren, aber ist das nicht sowieso zum Scheitern verurteilt? Und sage ich mal, dieses zum Scheitern verurteilt sein würde vielleicht auch diesen Prozess verkürzen, falls es zu so einem Horror-Szenario, sage ich mal, kommen würde. Ich meine, ich denke auch nicht, dass das in so vollständigen Geschichten laufen wird, sondern man wird halt irgendwann an den Punkt kommen, wo man merkt, jetzt rudern wir, sage ich mal, staatlich, gesellschaftlich mit unserer Geldpolitik, ja, und sei es der demografische Wandel, der wie das Damoklesschwert, sage ich mal, über Deutschland schwebt, oder energiepolitische Probleme oder sonstige. Also ich meine, es gibt viele Faktoren, die ineinander spielen. Die Staatsverschuldung irgendwo im Hintergrund und jetzt dieser Cut, den du quasi sagst, und wir konfiszieren und verbieten, der wird sich wahrscheinlich nicht durchführen lassen. Also wird man vielleicht erstmal die Ansätze wählen, dass man sagt, ja, wir machen eine Vermögenssteuer, wir fangen bei 1% an, vielleicht nochmal 10% oder so, und dann vielleicht geht es irgendwo Richtung Immobilien, aber du wirst, glaube ich, sag ich mal, die Bitcoin-Reserven, die sich jetzt irgendwo verteilt haben, die wirst du kaum mehr greifen können. Also es ist, ich weiß nicht, wer es polizeilich irgendwo auch kennt, Sicherstellungen, Sicherungen und dergleichen, das ist alles nicht einfach. Also mal irgendwo hingehen und was weiß ich, eine Goldmünze einessen und in eine Tüte packen, okay, aber sag ich mal, in dem Bereich erfordert es viel Know-how und davon ist wenig vorhanden. Und also ich kann mir das alles nicht vorstellen, wie das theoretisch umsetzbar sein soll.
Okay, das wäre nochmal gut zu hören. Wie gesagt, ich finde ja, den Bitcoin-Space oder insgesamt Bitcoin an sich zeichnet ja aus, in den schlimmsten Szenarien zu denken und sich somit schon für die Zukunft vorzubereiten. Also wir haben ja nicht umsonst, sage ich mal, mit der Seed Phrase und mit allen anderen Verwahrungsmöglichkeiten, die man hat, bereitet man sich ja quasi auf sowas vor, dass eben niemand Zugriff drauf hat, außer du selbst. Und das ist ja im Endeffekt eine Kon also in letzter Instanz ist Bitcoin eine Verteidigung gegen das aktuelle Geldmonopol. Das ist so. Und ich finde, also aus meiner Sicht macht es eher Sinn, darüber nachzudenken und sich vorzubereiten, als es schön also zu negieren und wegzuschieben. Na, weil meistens, also ich habe gelernt durch Bitcoin, dass es mir enorme Zeitvorteile bringt. Also ich habe Wissen, wo andere jetzt erst nochmal 5 Jahre brauchen, um das zu erarbeiten. Und das gibt mir die Freiheit. Und diese Freiheit muss ich mir immer wieder neu erkämpfen, indem ich mehr Wissen habe. Und deswegen habe ich die Frage gestellt. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, wo du sagst, da sind auch demografische Grenzen und vor allen Dingen Wissensgrenzen innerhalb der Polizei. Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Caddy?
Dazu würde ich vielleicht, wenn es in Ordnung wäre, auch eine Frage an unsere beiden, die da ein bisschen mehr auch beruflich im Thema drinstecken. Wir haben ja jetzt den Roman Störlinghoff, der Betreiber, ehemalige Betreiber des Bitcoin-Mixers Bitcoin Fork, wurde ja in den USA, glaube ich, soweit ich informiert bin, auch für schuldig gesprochen aufgrund von Indizien von dem Unternehmen Chainalysis. Und da würde mich interessieren, weil das ist ja auch so quasi dieses, der Staat aktuell null Kompetenzen drin, inwieweit wir da, sage ich mal, uns irgendwo versuchen, besser aufzustellen. Und ansonsten, weil ich das halt auch sehr bedenklich halte und ich denke mal, es wäre dann auch nur eine Frage der Zeit, bis es bei uns zu solchen Szenarien kommt, wo wir irgendwo einen Straftäter haben, der aufgrund von einem privaten Unternehmen, ja, ich sag mal, angeklagt wird und im schlimmsten Fall vielleicht auch dann verurteilt wird.
Ist ein sehr schwieriges und aufgeladenes Thema, glaube ich. Man muss sich, glaube ich, auch erstmal Grundsatzgedanken machen, was einen an diesem Verfahren stört. Es stört einem daran, dass quasi gegen den Betreiber eines Mixing-Dienstes ermittelt wird und eine, sag ich mal, sehr gravierende Strafe verhängt wird. Oder stört einen daran, wie diese Ermittlungen aufgebaut sind. Und dazu kann man sagen, dass die Amerikaner sehr transparent mit ihren Verfahren umgehen und auf ihren Government-Seiten, wie auch immer, solche Verfahrensdaten, blöd gesagt Aktenvermerke, Beschlüsse, alles Mögliche, was irgendwie gemacht wird in diesem Prozess, abschließend auch veröffentlichen. Das heißt, man kann sich da auch tatsächlich einfach mal alles durchlesen. Es ist extrem viel. Ich habe es nur oberflächlich mir angeschaut und die Punkte, die dort vorgebracht sind, ist es jetzt nicht so, dass man hingeht und sagt, ja, Chainalysis hat gesagt, das ist der Täter und deswegen ist es so, sondern da wurden ja sehr intensive Ermittlungen auch geführt. Ob das dann ausreicht, es ist aber nicht so, dass das die Grundlage für dieses Verfahren ist. Ob einem quasi die Indizien in der Summe ausreichen, um zu sagen, ja, es handelt sich aber um den Betreiber oder es ist irgendwie verkehrt, das ist vielleicht dafür einfach sehr viel und sehr umfangreich und sehr viele Indizien, die in dieselbe Richtung deuten. Und man kann natürlich solche Sachen fehlinterpretieren. Aber ja, dafür müsste man wahrscheinlich sich auch diesen Prozess wirklich im Detail anschauen.
Ja, genau. Dazu auch noch ein paar Worte von mir. Im Endeffekt ist es genauso, wie Mavi sagt. Es ist ja auch so, dass dass Chainalysis oder die Daten von Chainalysis alleine ja für sich jetzt noch nicht der Grund sind, wieso ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt damit jetzt mit den Daten von Chainalysis kann ich jetzt auch nicht zum Gericht gehen und sagen, ey, wir nehmen den fest, weil Chainalysis das gesagt hat. Jetzt mal so ganz plump gesagt. Im Endeffekt sind es die Indizien und Chainalysis, da wissen wir dann vielleicht, okay, über welche Exchanges sind es gelaufen oder irgendwelche anderen Daten, die wir dann halt erhalten können. Und dann müssen wir eh den Weg gehen und nochmal beim Custodial quasi anfragen, bei den Börsen. Und bekommen wir dann die Daten von denen. Also wir bekommen quasi, bekommst du die Indizien, ja, könnte der und der sein. Dann fragst du bei der Börse an und weißt, ja, okay, es ist der und der. Und das andere, was maybe auch noch gesagt hat, zum Thema, ob man jetzt ein, ja, MiFID-Dienstbetreiber, wie man das jetzt halt sehen kann, ob der jetzt halt so fragwürdig gehandelt hat oder ob der halt einfach nur eben einen Mixer angeworfen hat, auf gut Deutsch. Das ist halt ein anderes Thema. Das ist auch ein Thema, was man, glaube ich, oder wir jetzt auf unserer Ebene auch nicht wirklich beantworten können. Das müssen dann andere machen. Aber im Endeffekt, ja, es ist definitiv schon fragwürdig zu sehen. Also, okay, man hat ein Privatunternehmen. Die Daten dafür sind quasi Grundlage für all das, was wir so tun, auf strafrechtlicher Sicht. Man muss natürlich die Daten prüfen, aber wie gesagt, da ist halt ein Punkt, wo man sagt, okay, man prüft in dem Sinne die Daten, dass man sagt, okay, man fragt es bei der Börse XY an. Und wenn das dann alles so faktisch stimmt und die Börse sagt, das und das hat er gemacht, dann ist es schwarz auf weiß und dann passt es für uns. Aber nur alleine, weil die sagen, das und das ist so, ist noch lange nicht ein Grund dafür, jetzt zu sagen, okay, wir untersuchen jetzt bei dem und nehmen den fest.
Ich würde auch gerne, sorry, noch kurz was dazufügen. Also ich habe mich jetzt leider mit dem Verfahren nicht stundenlang auseinandergesetzt und mich da hundertprozentig durchgearbeitet. Aber das Problem ist, dass die Community hat diesen Diskurs, sage ich mal, verwurschtelt in verschiedenen Ebenen führt. Also es ist jetzt, ich meine, so wie ich das aus den Dokumenten teilweise rausgelesen habe, hat man Transaktionsdaten genommen, bei Exchangern angefragt, IP-Adressen miteinander abgeglichen, irgendwelche Server durchsucht, irgendwelche Dokumente gefunden, weitere Exchanger angefragt, wieder Accounts gefunden, die mit denselben IP-Adressen zusammenhängen. Also es gibt schon irgendwo auch eine schlüssige Beweiskette. Die Frage ist jetzt, wo man vielleicht sich hinstellen könnte. Ich meine, das sind Sachen, die kann jeder von uns theoretisch nachrekonstruieren, weil die Transaktionsdaten sehr einfach sind. Also war jetzt kein Blackbox-Superunternehmen, um quasi in die Transaktion reinzuschauen und zwei Outputs zu sehen und dann in der nächsten Transaktion zwei Outputs zu sehen und dann auf den Börsenaccount blöd gesagt zu kommen. Also diese Beweisketten sind, ohne jetzt, wie gesagt, nicht wirklich im Detail damit. Ich glaube aber eher, dass die Diskussion irgendwo teilweise darüber ging, dass man von mir aus ein Mixing-Cluster bildet und das dann hunderttausende Adressen oder Millionen Adressen beinhaltet und die dann wiederum, sage ich mal, Verbindungen zu irgendwelchen Darknet-Geschichten haben. Und inwiefern das wissenschaftlich nachweisbar ist. Ja, das sind dann eher, sage ich mal, der wissenschaftliche Diskurs dahinter, der Blockchain-Forensik eigentlich quasi derzeit nicht geführt wird. Ja, und es ist natürlich auch so, dass Chainalysis nicht hingeht und ihren Source-Code offen zur Verfügung stellt. Das sind natürlich wirtschaftliche Interessen irgendwo auch dahinter. Die Frage ist, kann einem das dann reichen für so ein Strafverfahren? Ah, dann muss man aber auch sagen, bei uns in Deutschland denke ich nicht, dass wir uns auf seichte Transaktionsanalysen für eine transaktionsbasierte Verurteilung irgendwo verlassen könnten. Aber wenn man jetzt hingeht und sagt, ja, wir haben ja dieses Mixing-Cluster, das umfasst 1 Million Adressen und wir können Pi mal Daumen sagen, dass davon 70, 80% inkriminiert sind, dann gibt einem das natürlich irgendwo ein Gefühl für eine gewisse Sache. Und dann mag das vielleicht detailliert nicht als Beweis forensisch und nachvollziehbar ausreichen, aber es gibt einem ja trotzdem ja, ein Indiz, der irgendwo auch eine gewisse Bedeutung hat. Ja.
Mich würde noch mal interessieren, ihr müsst euch dazu nicht äußern, das ist eine sehr tiefe Frage. Versteht jeder Ermittler die Heuristiken, die in Chainalysis angewendet werden?
Also ich meine, man weiß ja nicht, welches ich benutze. Also ein paar sind ja super einfach, da sind sie ja selber auch offen mit, wenn man jetzt, ich glaube, da gibt es auch irgendwo einen Artikel in diesen Gerichtsdokumenten. Klar, Chainalysis benutzt wie jede Analysefirma quasi gewissermaßen die Co-Spent-Heuristik. Also das ist auch wirklich die allereinfachste. Selbst wenn man das Zeug selber programmieren würde, wäre das der erste Schritt, den man macht. Das Adressen werden zusammen ausgegeben, wahrscheinlich hat dieselbe Person darüber verfügt. Ja. Ich meine, klar gibt es dann von mir aus 0,1% oder sowas, die durch Koordinatoren irgendwie geschaffen werden und es verschiedene Entitäten dahinter sind, aber diese Grundannahme ist nicht verkehrt, muss man auch sagen. Und klar haben die noch andere Sachen bestimmt, ja, sonst wären es nicht in der Szene bekannt, aber wissen, was wo wie genau gemacht wurde. Ich meine, ein kompetenter, erfahrener Ermittler kann die On-Chain-Daten sichten und selber interpretieren. Also muss man auch sagen, dann ist das vielleicht eine schöne Art und Weise, irgendwas darzustellen. Aber die Daten sind ja auf der Blockchain. Und gibt es sehr viele Daten, die drauf sind. Ja? Und die umfassen nicht nur Transaktionsausschüsse und Adressen, sondern da kann man sich auch mal ein bisschen einlesen, wie eine Transaktion gebaut wird, ja? Und wie Signaturen funktionieren und was alles gemacht wird, von Multisig über Sonstiges. Es gibt sehr viele Daten an der Blockchain. Und, aber wie du sagst, wie viele Ermittler das können, ja, ich meine, es ist ein neues Thema, man muss sich damit beschäftigen, man muss die Leute ausbilden, ja, man muss, ich meine, ihr wisst es selber, das ist jetzt nicht so mal kurz 5 Stunden, was du auch mal redet, sondern theoretisch beschäftigst du dich dann monatelang mit dem Thema, bis du überhaupt handlungssicher wirst. Und ja, das ist, glaube ich, aber allgemein bei Polizeiarbeit so, wenn es irgendwo was Neues gibt, das klingt jetzt blöd, irgendwo werden halt auch Fehler gemacht. Ja? Und ich glaube, früher gab es auch bei den Fingerabdruckgeschichten Zeiten, da hat man weniger Merkmale genutzt, dann gab es False Positives und man lernt irgendwo aus diesen Fehlern. Aber man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ist jetzt zu schwierig, wir machen es nicht.
Okay. Ja, Dominik, hast du noch eine Take dazu oder ansonsten?
Ja, also im Endeffekt ist es genauso, wie Mavi gesagt hat. Man muss auch so sehen, das ist halt auch noch alles recht neu. Und ja, der ganze Polizeiapparat bewegt sich in der Regel recht langsam, wie man weiß. Wir sind ja alle Beamte. Und im Endeffekt, ja, seit wann gibt es denn jetzt zum Beispiel, seit wann ist ein Bitcoin so richtig aufgekommen? Ich würde sagen, das erste Mal so richtig 2017, wo der erste größere Hype war, wo es sich um 20.000 ging. Da wo ich auch persönlich eingestiegen bin. Aber im Endeffekt für viele Kollegen da draußen vor allem ist Bitcoin nach wie vor noch, die haben es vielleicht mal gehört und das war es auch schon. Natürlich, es gibt jetzt Ermittler, die sich damit jetzt schon ein paar Jahre beschäftigen, aber es ist halt noch lange nicht eine Expertise da, wo man sagen könnte, okay, man weiß jetzt in Anführungszeichen alles oder schon sehr viel. Das braucht einfach noch seine Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in ein paar Jahren, so 2, 3, 4 Jahren, dass wir da auch weitaus besser schon aufgestellt sind werden und was auch die Kompetenzen angeht und auch wie man sich quasi weiterentwickelt hat. Aber bis dahin dauert es einfach noch ein bisschen. Es gibt bestimmt Kollegen da draußen, die sich jetzt halt schon, wie jetzt halt, Mavi und ich, die sich jetzt da schon sehr gut auskennen, was den ganzen Bereich angeht. Aber es gibt auch viele, die jetzt zum Beispiel erst dieses Jahr damit begonnen haben, sich damit zu beschäftigen. Und das dauert einfach ein bisschen. Und wir sind halt auch, ja, wie soll ich sagen, wir sind halt auch nur Menschen, nur Polizisten, die jetzt halt auch sich erst mal selber damit beschäftigen müssen. Es gibt Schulungen, definitiv. Da könnte es auch noch mehr geben, aber da ist halt auch immer nicht so die Zeit da. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir immer besser aufgestellt sind, was das ganze Thema angeht, weil es halt eben auch sehr viele Straftaten gibt, was den Bereich angeht. Aber ja, wir sind doch am Anfang.
Ja, Leo.
Ja, ich würde da noch zu ergänzen wollen, dass die ganzen Analyse-Tools an sich natürlich, egal von welchem Betreiber die sind, das Risiko bergen, dass die Entwickler natürlich nicht komplett offenlegen, wie deren Software funktioniert. Also der Quellcode wird nicht offengelegt, weil die natürlich ihr Betriebsgeheimnis nicht verraten wollen. Und die Daten der Blockchain an sich, das ist natürlich frei verfügbar. Da kann jeder sich komplett durchlesen, welchen Transaktionsverlauf da die einzelnen Akteure vielleicht gewählt haben. Aber das ist auch für Ermittler quasi ein Problem, weil wir benutzen diese Tools dann mitunter und wir kommen zu bestimmten Beweisketten und Ergebnissen und das ist auch alles schön und gut. Aber es wäre ja theoretisch für alle besser, wenn alle nachvollziehen können, wie bestimmte Ermittlungsergebnisse dann auch erzielt worden sind. Und das wiederum würde vielleicht auch final dann irgendwelche möglichen Justizirrtümer verhindern, wenn Waffengleichheit für alle ist und dann fair nachverfolgt werden kann, wie man zu bestimmten Schlüssen gekommen ist. Und das ist aber, denke ich, auch noch ein Prozess und auch noch in der Mache oder da entwickelt sich auch vieles weiter. Vielleicht kommen auch irgendwann in Zukunft da andere Akteure mit hinzu. Das bleibt auch, denke ich, dann spannend. Aber das wäre eigentlich fair, denke ich.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du bringst. Da bist du genau bei mir gelandet. Open Source Everything, auch bei der Polizei. Das wäre doch mal was.
Die Open Source Polizei, ja, genau.
Ja, die können auch mal einen digitalen Euro komplett Open Source machen. Ja, also im Endeffekt werden sie eh bei Bitcoin landen. Von daher, Navy, du lachst. Was sagst du?
Ja, wobei ich sagen muss, es ist natürlich immer schwierig. Die Frage ist ja, die Problematik tut sich dann auf, wenn man Ermittlungsbeamte und Staatsanwälte hat, die nicht wissen, was sie tun und mit Nichtwissen vor Gericht angrenzen wollen. Und ob jetzt, was weiß ich, eine Firma wie Genetis ist oder eine von den anderen, ja, sich hinstellt und irgendwie Closed Source ist und einem dann irgendwie ein schönes grafisches Element gibt und man sich selber dann einen Überblick verschafft und dann seine Spur im Heuhaufen findet und diese Spur anständig aufbereitet, dass sie jeder nachvollziehen kann. Das sollte der Anspruch natürlich sein. Ja, das ist halt, aber wie gesagt, das ist ein Bildungsproblem vielleicht auch bei manchen Ermittlern, aber das ist dann auch wieder Sache der Polizei, die Leute dafür auszubilden und genügend Wissen zu vermitteln. Und soll natürlich nicht sein, habe ich auch schon Analysen gesehen, wo dann, was weiß ich, durch drei Anbieter durchgetraced wurde und dann wird bei irgendeinem Japaner soll durchsucht werden und man stellt irgendwelche Rechtshilfeersuchen und dergleichen und der hat um drei Ecken schon nichts mehr mit der Sache zu tun. Ja, nach dem Motto, besitzt Bitcoin, bist schuldig. Ja, also das passiert natürlich, wenn irgendjemand davon hört und dann mal ein bisschen durchklickt und sagt, ah, ja, da haben wir einen Exchanger, das ist er jetzt. Ja, das kann man aber auch nicht vermeiden. Ja, es ist, ich meine, schlechte Polizeiarbeit wird es immer geben. Ja, man kann immer nur hoffen, dass halt der Durchschnitt gute Arbeit leistet und dass die Staatsanwälte und die Gerichte zur Not schlechte Arbeit auffangen und intervenieren, wenn da irgendjemand, der nicht weiß, was er tut, irgendwas gemacht hat.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, so langsam nehmen wir die beiden aus dem Kreuzverhör raus. nee, wir haben jetzt schon einiges auf der Uhr. Ich würde jetzt so langsam die Abschlussrunde einläuten. Es war für mich auf jeden Fall bis jetzt schon ein sehr, sehr gutes Gespräch und ich wollte nochmal allen Zuhörern darauf hinweisen, dass wir ein Value for Value Podcast sind und dass natürlich Caddy, Dominik, Leo und jetzt kommt sich maybe, jetzt habe ich es vergessen, oh Gott, auch die Satoshis bekommen. Und wenn euch das hier gefallen hat und ihr vielleicht nochmal andere Gespräche oder andere Themengebiete mit Bezug zur Polizei wollt, ich glaube, die, ja, ihr fühlt euch ganz wohl hier, oder? Wenn nicht, sagt ihr mir das im Nachgang. Schreibt uns gern, boostet gern. Feedback ist das Beste, was man überhaupt haben kann, um sich zu orientieren, wo die Interessenlagen stehen. Und ansonsten würde ich jetzt in die Abschlussrunde einläuten und euch nochmal eine Frage stellen. Ja, was ist Bitcoin für euch? Was wollt ihr uns noch mitgeben? Ich würde drei ummachen. Ihr könnt die Hand heben und dann machen wir jetzt den Sack zu. Wer niemand hebt die Hand, dann bestimme ich. Caddy, hau mal raus. Was willst du uns noch mitgeben? Was willst du vielleicht auch den Zuhörern mitgeben, die sich jetzt die Folge angehört haben und wussten, dass jetzt hier Polizisten sprechen?
Ja, Bitcoin ist für mich ganz einfach gesagt, Bitcoin ist Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine Welt, in der wir uns, sage ich mal, wieder auf unsere Werte zurückgesinnen, weil für mich ist Bitcoin, man sagt ja immer, dass Bitcoin einen so doll verändert. Das ist für mich in dem Sinne, glaube ich nicht, weil wissen, wie, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, die Henne oder das Ei, Entschuldigung, dass wir alle Werte haben, die wir aber ein Stück weit, glaube ich, durch das Fiat-Geld, durch unseren Konsumwahn verloren haben. Und für mich ist da, sag ich mal, ein gesundes Geld, ein begrenztes Geld, was wieder unsere Werte zum Vorschein kommen lässt, eine Hoffnung, dass wir dadurch wieder, sag ich mal, eine Gesellschaft hervorrufen können, die gesünder mit sich umgeht, mit der besser im Einklang mit der Natur ist und so, ja, am Ende dann ein Stück weit eine bessere Welt erreichen.
Ja, danke. Wer möchte als nächstes? Leo, hau mal raus.
Ich kann nur sagen, study Bitcoin. Mich macht das optimistisch, seit Jahren schon. Ich glaube auch, dass Bitcoin vor allem für Polizisten sehr interessant ist. Und ich bin der Meinung, dass Bitcoin auch eine sehr, sehr gute Kriminalprävention ist. Vielleicht makroökonomische Kriminalprävention sogar. Wie gesagt, ich blicke durch Bitcoin sehr optimistisch in die Zukunft. Ich freue mich, die Entwicklung in den nächsten Jahren auch so weiter zu verfolgen. Und ich glaube, Bitcoin ist der beste Ansatz, mit einem besseren Geld vielleicht auch eine bessere Zukunft dann zu erreichen. Und ich bleibe da begeistert und optimistisch.
Ja, Dominik, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also im Endeffekt, was ist Bitcoin für mich? Bitcoin ist für mich Freiheit. Und zwar ganz klar auf ganzer Linie. Ich sehe das so ein bisschen auch als Ausgleich zum beruflichen Alltag oder halt auch, ja, weil man halt einfach mit Bitcoin sich die Freiheiten quasi bekommt man, die man sonst vielleicht gar nicht so hätte. Man kann sein eigenes Bankkonto haben, alles kann man bei sich selber haben, man kann seinen eigenen Zahlungsdienst selber aufsetzen, man kann alles selbst machen und die Freiheit gibt einem eben Bitcoin. Und Bitcoin hat mich auch sehr viel gelehrt, was quasi wichtig ist im Leben, auch wie Caddy schon gesagt hatte. Man muss ein bisschen zurückgehen, weg von dem ganzen Konsum und mehr vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen sein. Bitcoin habe ich auch gelehrt, dass es halt egal, was ein Mensch arbeitet, wie er ausschaut oder welche, keine Ahnung, Ethnie er angehört, ist eigentlich vollkommen egal. Bitcoin ist für jeden da. Bitcoin ist einfach Freiheit. Und ich kann nur jedem empfehlen, beschäftigt euch noch mehr mit Bitcoin, als ihr bis jetzt schon gemacht habt. Und wie Manu schon gesagt hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch was unseren Alltag angeht, Themenbehandlung mit Bitcoin, schreibt es in die Gruppe, schreibt das Boost. Und ja, Bitcoin ist für alle da.
So, maybe. Zum ersten Mal da. Du hast die Schlussworte in der Runde. Ich werde danach auch noch ein bisschen was sagen, aber was ist Bitcoin für dich und was willst du uns noch mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, es ist die Einleitung eines neuen Zeitalters. So wie Kirche und Staat getrennt wurden, wird das jetzt zur Trennung von der Geldmengenkontrolle und den Zentralbanken und damit auch quasi Trennung von Staat und Geldschöpfung. Sage ich mal, die Ermächtigung des Individuums und die Verwirklichung der österreichischen Schule mit allen positiven Nebeneffekten, die das bringen wird.
Ja, ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass am 25.05. bis zum 1.06. in Köln der Bitcoin-Block stattfindet. Da werdet ihr auf jeden Fall Caddy zu Gesicht bekommen und ich werde auch vor Ort sein. Ich werde da ein Panel moderieren. Also wenn ihr Lust habt, kommt da vorbei und wer in der Nähe von Köln lebt. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ja, Stack Sats und study Bitcoin. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
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 Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Blab Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Ort hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles ist freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, Orange-Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor, weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter, Adresse Münzweg 21, Orange-Pilz im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga, Beat.